Während Europa mit moralischen Appellen die Blockade von Hormus aussitzt, sichert Indiens Premier Narendra Modi geschickt das Überleben seines Landes. Er lässt Tanker eskortieren und verhandelt zeitgleich mit dem Iran, den USA und Israel. Was der Westen als prinzipienlos kritisiert, ist umsichtige Realpolitik und festigt Modis Rolle als Vermittler. Modi nutzt zudem Pakistans Zwei-Fronten-Krieg gegen die Taliban. Während der Erzrivale aufgerieben wird, festigt Indien seine Rolle als neue Ordnungsmacht. Meine Kollegin Cornelia Kirchweger hat mehr dazu. Grüß dich, Cornelia.
Grüß dich.
Cornelia, in Südasien droht ja wegen der anhaltenden Hormuzblockade Gasmangel, wie schon zuletzt in Zeiten des Covid-Lockdowns. Wie ist denn jetzt der aktuelle Stand?
Ja, es wird immer ärger, jetzt überhaupt, wo Katar angegriffen wurde und Indien ja 47% dieses Flüssiggas aus Katar bezieht. Die Lage ist ziemlich angespannt, aber unterschiedlich in den einzelnen Ländern. Indien betont, dass es noch ausreichend Reserven hat und die Importe stabil sind. Und hat aber eine hohe Abhängigkeit, allein also 50% der Erdölimporte kommen aus dieser Region. 75%. Und was passiert in Indien gerade? Ich kenne ja das Land sehr gut. Die Krematorien können kein Gas mehr verwenden. Das ist nämlich die Bestattung für die Armen, weil die Reichen werden mit Holz bestattet. Das ist aber extrem teuer. Das kann sich nicht jeder leisten. Ich habe das selber gesehen, die Krematorien mit Gas. Dort in Kashi zum Beispiel. Jetzt wird die Restaurants frittieren keine Lebensmittel mehr, weil das ist auch eben auf Gasbasis. Jetzt wird wieder erlaubt, die Verwendung von Kohle, Feuerholz und Kerosin, das bis dato als verschmutzend und nicht erwünscht galt. In Mumbai haben schon ein Fünftel der Restaurants zugesperrt, weil die auch alle mit Gas kochen. Wenn das so weitergeht, könnte es die Hälfte der Restaurants betreffen. In Pakistan ist man auf eine 4-Tage-Woche der Regierungsangestellten übergegangen und die Schulen sind bis Ende des Monats geschlossen. Die Vorlesungen an den Unis werden online gehalten. In Bangladesch gibt es einen regelrechten Versorgungsschock. Dort wurde die Wirtschaft sozusagen kartiert. Da wird das Gas zugeteilt, je nach Größe und so weiter und Produktion. Die staatlichen Institutionen sparen alle Strom. Die Universitäten sind geschlossen. Prüfungen wurden abgesagt. Und in Sri Lanka gibt es lange Wartestellen schon an den Warteschlangen an den Tankstellen. Und ich habe gelesen, dass das Land das Flüssiggas nur für eine Woche lang speichern kann.
Unvorstellbar. Jetzt hat es aber Indiens Premier trotzdem geschafft, seine Öltanker durch die Straße von Hormuz zu bringen. Was macht er besser oder anders als Europa oder Trump?
Zuerst einmal ist er ein Realpolitiker. Er redet mit allen. Was in so einer Lage, wo es wirklich ums wirtschaftliche Überleben geht, eigentlich die einzige Möglichkeit ist. Wie gesagt, 40 bis 50% der indischen Rohölimporte kommen über die Straße von Hormuz. Und die indische Marine hat eine eigene Taskforce, die die Tanker begleitet. Zudem hat ja Modi mit dem iranischen Präsidenten telefoniert und gesprochen und hat hier gewisse Ausnahmen bekommen, wo er sicheres Geleit durch die Straße, wo indische Tanker sicheres Geleit haben. Ich habe heute gelesen, dass Indien jetzt mit Hapag-Lloyd, mit dem Versicherer, gesprochen hat und hier weitere 4 Öltanker jetzt startklar gemacht werden mit Hapag-Lloyd. Natürlich, die Diplomatie spielt eine große Rolle. Modi kann das. Modi hat das immer gekonnt. In Europa betrachtet man das als prinzipienlos, was lächerlich ist. Europa ist überhaupt unfähig, irgendwas noch in die Gänge zu bringen. Und Deutschland, warum kann Deutschland das nicht? Weil es eben sich einzementiert hat in seine Ideologie. Und hier lieber die eigenen Leute und die eigene Wirtschaft vor die Hunde gehen lässt, als da herauszukriechen aus dieser Zwangsjacke und zu sagen, jetzt tun wir endlich was für unser Land und zwar eigenständig. Von Trump rede ich gar nicht, weil der wurde ja wunderbar von Israel hineingeritten und hat diesen Krieg gegen den Iran mitgemacht, weiß gar nicht mehr, wie er da herauskommt. Trump ist auffällig jeden Tag mit anderen Statements, teilweise extrem geschmacklos, auch jetzt, was er in Japan wieder gesagt hat über Pearl Harbor. Das war ein Überraschungsangriff und die Japaner wissen sehr gut, was das Überraschungsmoment bedeutet, weil er eben gefragt wurde, warum er nicht gesagt hat, dass Iran angegriffen wird. Und Iran hat ja schon klare Bedingungen für die Öffnung von Hormuz gestellt. Die werden ignoriert. Sie wollen die Aufhebung der Sanktionen, den Abzug der US-Militärbasen aus den Golfstaaten. Das ist ja oft der Grund, warum Iran diese US-Militärbasen angreift in den Golfstaaten, weil sie immer noch als Basen für die USA und für den Angriff gegen Iran dienen. Die Freigabe eingefrorener Vermögenswerte. Es dürfen nur Schiffe durch, deren Fracht in chinesischen Yuan abgewickelt werden. Damit will Iran natürlich den Dollar schwächen, umgehen und auch die Sanktionen umgehen. Und er wird natürlich will er auch damit die Wirtschaftsbeziehungen zu China stärken. Und das ist der Iran. Und Modi stärkt aber auch die Beziehungen mit den asiatischen Staaten, um eine Neutralisierung künftiger US-Wirtschaftsschocks besser handhaben zu können.
Ja, Indiens Premier ist Pragmatiker, du hast es angesprochen. Er spricht mit allen, er verhandelt mit den USA, mit Israel und dem Iran. Und ja, jetzt wirft ihm der Westen eben vor, dafür Prinzipien oder wirft ihm eben Prinzipienlosigkeit vor. Zu Recht?
Nein, natürlich nicht. Das ist typisch Europa und der Westen, der halt da moralisierend seine Failures, sein Versagen rechtfertigen will. Wenn es um das Wohl eines Landes geht und der Bürger, muss ich Realpolitiker sein. Das kann Europa nicht mehr. Modi kann das. Er ist ein realpolitischer Trapezkünstler. Und sein Prinzip ist, eine strategische Autonomie zu erreichen, mit Multi-Alignment, also mit der Annäherung an viele und nicht nur an einen. Er sagt auch Neighborhood First, das heißt also, die Nachbarn sind wichtig, das ist klar. Jeder weiß das, wenn er in einem Haus wohnt, ich will mich gut mit meinen Nachbarn vertragen, sonst habe ich ein Problem. Und er ist halt ein Multitasker in diesem Fall. Und er sagt, zum Schutz der Kerninteressen Indiens rede ich mit allen. Er hat heute, habe ich gerade gelesen, einen Rundumschlag gemacht. Er hat mit Oman geredet, Malaysia, auch mit Frankreich, Jordanien und Katar. Und Modi hat Ende Februar, einige Tage vor den Anschlägen auf den Iran, Attacke auf den Iran, auch Israel besucht. Netanyahu hat ihn dann als seinen Bruder bezeichnet. Der Schulterschluss mit den USA, er legt sich nicht an mit den USA, weil er genau weiß, da gibt es Probleme, die Zölle hat er ja schon auskosten dürfen. Und er hat auch zum Iran einen pragmatischen Draht, wegen der Energieabhängigkeit und der geografischen Lage. Er würde den Iran nicht fallen lassen, trotz der Nähe zu Israel, und hat eben, wie gesagt, mit dem iranischen Präsidenten schon telefoniert und hier diplomatisch Kanäle geschaffen, dass die Eskalation bei Hormuz nicht unbedingt so sehr den Indien betrifft. Und Modi ist auch als potenzieller Vermittler, wird schon gehandelt in einer Beruhigung des Konflikts oder überhaupt in einer Beendigung des Krieges. Die USA und die Emirate haben ihn schon vorgeschlagen als einen kompetenten Verhandler. Und mir fällt zudem ein, was Modi tut. Da gibt es ein Sprichwort, das habe ich von einem Ghanesen gehört. Und der hat gesagt, man soll nie einen Mann auf den Kopf schlagen, wenn man seine Finger zwischen seinen Zähnen hat. Und das passt auf Modi.
Parallel jetzt zum Iran-Krieg bekämpfen sich aber auch Pakistan und Afghanistan. Aber warum und könnte es tatsächlich so sein, dass der Iran-Krieg dadurch sogar noch weiter angeheizt wird?
Das könnte durchaus sein, obwohl der Konflikt zwischen Pakistan und Afghanistan ein eigener ist, ein schon lange schwelender aus verschiedenen Gründen. Es geht hier einmal um eine umstrittene Grenzziehung, das ist die Durand-Linie, eine 2600 Kilometer lange Grenze, die unter der Kolonialzeit gezogen wurde. Afghanistan anerkennt diese Staatsgrenze nicht. Und Pakistan hat angefangen, hier verstärkt Grenzschutzmaßnahmen zu bauen, Zäune und Wälle entlang dieser Grenze. Und das gefällt natürlich den Afghanen überhaupt nicht. Und zudem geht es um Terrorismus. Es gibt eine pakistanische Opposition, das sind Taliban, die sitzen angeblich in Afghanistan, bekommen dort Unterschlupf und attackieren Pakistan von afghanischer Seite aus. Ein besonders schwerer Anschlag war Ende Februar in Islamabad, und Pakistan bombardiert seither Kabul und Kandahar. Kandahar ist der Sitz der Taliban und hat dann wiederum Vergeltungsschläge der Taliban einzustecken. Und wie hängt das mit dem Iran zusammen? Der Konflikt ist irgendwie strategisch verknüpft, weil Pakistan in einer strategischen Zange sitzt. Iran-Israel-Konflikt bedeutet für Iran, dass er hier durchaus hineingezogen werden könnte, weil zum Beispiel Trump hat da wieder ein besonderes, exzellentes Stück geleistet. Er hat nämlich die Pashtunen aufgerufen, das ist eine Minderheit im Iran, doch gegen den Iran aufzustehen. Und die Pashtunen sitzen aber über die Grenze hinweg, Iran, Pakistan und Afghanistan. Das heißt, das würde diese ganze Region destabilisieren, weil Iran würde dann natürlich auch dann die Nester dieser Terroristen angreifen. Trump hat auch die Kurden zum Aufstand aufgerufen, hat aber dann zurückgerudert, weil die Kurden haben dann militärische Sicherheitsgeleit verlangt, was der Trump ihnen nicht geben kann. Und die Türkei war daraufhin sehr zornig, weil es würde das bedeuten, wenn die USA die Kurden aufrufen und stützen, dass die Unabhängigkeitsbewegung der Kurden in der Türkei wieder stärker würden. Das heißt, das Ganze würde sich zu einem massiven Flächenbrand ausweiten. Iran kann mit den Taliban, sagen wir pragmatisch, gut. Sie arbeiten zusammen bei der Grenzsicherung und bei den Abschiebungen. Es könnte hier eine informelle Achse entstehen, was Pakistan auch fürchtet. Aber auf der anderen Seite ist es wieder so, es gibt sunnitische Extremistengruppen, die den Iran angreifen, wo die Pakistani aber dahinter sind und das auch oft verhindern. Und da bedankt sich Iran auch bei Pakistan für diese Hilfe. Also es ist ein ziemlich heiß umkämpftes Gebiet dort.
Ja, und unglaublich, was sich hier alles abspielt. Cornelia, ich danke dir für dieses Gespräch.
Gerne.